Ja, liebe Geschwister, auch ich darf Sie noch mal ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ja, wir wollen heute Morgen mal einen Blick hineinwerfen in das Matthäusevangelium und zwar in das 8. Kapitel. Und in diesem 8. Kapitel beginnt ja sozusagen die Berichterstattung der Heilungen oder auch der Wundergeschichten Jesu Christi. Und wir wissen, das fängt ja mit diesem Aussätzigen an, der sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und dann geht es weiter, diese Geschichte mit dem Hauptmann von Kapernaum. Und dann kommt diese kurze Geschichte der Heilung der Schwiegermutter des Petrus. Und dann kommt diese Geschichte mit dem Boot. Und diese Geschichte, die wollen wir heute einmal betrachten. Und bevor wir da näher einsteigen, möchte ich zunächst mal diese Verse vorlesen. Wer das gerne mitverfolgen möchte, Matthäus 8, es sind die Verse 18 bis 27. Also Matthäus 8, 18 bis 27. Und da hören wir Folgendes. Und da Jesus viel Volks um sich sah, hieß er hinüber jenseits des Meeres fahren. Und es trat zu ihm ein Schriftgelehrter, der sprach zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wohin du willst. Und Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschensohn hat nicht, da er sein Haupt hinlege. Und ein anderer unter seinen Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich hingehe und zuvor meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da hob sich ein großes Ungestüm im Meer, also dass auch das Schifflein mit Wellen bedeckt war, und er schlief. Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf uns, wir verderben. Da sagte er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, da ward es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Wir wollen nochmal stille werden und beten. Ja, danke, Herr Jesus Christus, dass wir uns jetzt hier wieder versammeln dürfen, dass wir jetzt diese Gemeinschaft mit dir haben dürfen unter deinem Wort und dass du jetzt nach deiner Verheißung wirklich mitten unter uns bist und dürfen dich bitten, dass du uns jetzt Wachsamkeit und Aufmerksamkeit schenkst. Dass du uns durch diesen Text zeigen möchtest, was in unserem Leben doch alles noch verändert werden soll und kann. Und so gib du jetzt wirklich Segen zum Reden und zum Hören. Und darüber wollen wir dich loben, dich preisen und dir immer wieder die Ehre geben. Amen. Ja, liebe Geschwister, also heute Morgen nimmt uns Jesus Christus in diese Geschichte mit dem Boot. Und wir haben es ja gehört, Jesus Christus gibt da einen Befehl zu einer Bootsfahrt. So fängt der Text an. Und was Jesus Christus befiehlt, wir wissen, das geschieht auch. Und die entscheidende Frage ist natürlich jetzt, wer steigt mit in das Boot ein? Und wir haben ja auch gehört, dass dieses Stichwort von der Nachfolge gleich mehrmals hier auftaucht, dreimal. Da kommt einmal dieser Schriftgelehrte, der sagt von sich selbst aus, ja, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und dann haben wir diesen einen Jünger unter seinen vielen, der namentlich hier nicht genannt ist. Und zudem sagt Jesus Christus selbst, folge du mir. Und dann haben wir noch diese dritte Gruppe, wo es einfach heißt, und die Jünger folgten ihm, stiegen also ins Boot ein. Wir haben also sozusagen drei Zielgruppen und somit haben wir auch sozusagen drei Modelle der Nachfolge, mit denen wir uns heute Morgen mal etwas beschäftigen wollen. Wobei, und das liegt eigentlich förmlich auf der Hand, wir uns mit dem letzten Modell, das ist ja das eigentliche Modell der Nachfolge, das ist ja das eigentliche Glaubensmodell, etwas intensiver befassen wollen. Aber zunächst mal zu diesen ersten beiden Modellen der Nachfolge. Und was diese beiden ersten Modelle anbetrifft, ja, da könnte man sagen, also da steht das Boot abfahrtsbereit zur Überfahrt des Glaubens. Und die spannende Frage ist nun, will ich in dieses Boot einsteigen? Und da kommt zunächst dieser Schriftgelehrte. Und der sagt ganz kühn und forsch, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und da würden wir doch sagen, ja, das ist doch mal endlich eine klare, unmissverständliche Aussage. Ja, was will man eigentlich noch mehr? Und die Ernüchterung folgt sofort auf den Fuß, denn dieser Schriftgelehrte wird ganz massiv von Jesus abgebremst. Ganz massiv wird er abgebremst und er sagt ihm quasi, weißt du überhaupt, was du da sagst? Willst du das wirklich? Was hast du eigentlich für Vorstellungen, wenn du zu mir sagst, ich will dir nachfolgen, wohin du willst? Weißt du wirklich, was das bedeutet? Das bedeutet nämlich, dass du Anteil hast an dem, ja, was meine ganze Person, was mein ganzes Wesen, was meinen ganzen Willen auch ausmacht. Willst du das wirklich? Und jetzt wäre es ja mal interessant zu wissen, was der Schriftgelehrte wohl weiterhin gedacht hat. Aber wir wissen das leider nicht. Aber vielleicht hat er sich gesagt und zu sich selbst gesprochen, ja, ich will es trotzdem. Schließlich ist das ja ein Rabbi, schließlich ist das ja ein Meister. Nicht? Und von dem kann ich also viel lernen und mit dem kann ich auch viel erleben. Nicht? Und Jesus Christus macht ihm deutlich, so einfach läuft das bei mir nicht. Und dann gibt er ihm ja auch die Erklärung mit auf den Fuß, nicht? Und sagt eben, ja, hier diese Füchse haben ihre Gruben und die Vögel haben da ihre Nester. Und ja, er sagt im Grunde genommen, die wildlebenden Tiere, ja, die haben eine Heimat. Aber ich, der Menschensohn, ich nicht. Ich weiß noch nicht mal, wo ich heute Abend schlafen werde. Nicht? Und Jesus sagt diesem Schriftgelehrten quasi, willst du wirklich Anteil haben an meiner Heimatlosigkeit? Und so könnte man eigentlich dieses erste Modell der Nachfolge überschreiben, dass wir hier so einen Menschen haben, der ja in gewisser Weise nachfolgen will, aber eben nicht diese Heimatlosigkeit, nicht, was ihm Jesus Christus hier deutlich macht. Willst du das wirklich, der du jetzt so groß daherkommst und zu mir sagst, ich will dir folgen, wohin du gehst? Nicht? Und dieser Schriftgelehrte, ja, das sind, möchte man sagen, so Menschen, die sagen, ja, so ein bisschen Jesus, so ein bisschen Religiosität, so ein bisschen Frömmigkeit, so ein bisschen Gebet, nicht, das kann auch nicht schaden und das ist ja auch heute noch in. Und das ist auch schließlich ungefährlich. Aber diesen ganzen Jesus, diesen Jesus im ganzen Paket, in seiner ganzen Person, in seinem ganzen Wesen, in seiner ganzen Vollmacht, in seiner ganzen Souveränität, in seinem ganzen Willen, das ist doch letztendlich doch des Guten zu viel. Liebe Geschwister, nur einen Text weiter, nicht diese Geschichte da im Gebiet der Gadarener, nur einen Text weiter, nicht vollbringt Jesus Christus ein starkes Wunder. Dieser okkult belastete Mensch wird frei und kann endlich leben. Und wie lautet der Schlusssatz? Nicht die Bevölkerung bittet Jesus, verlasse bitte unser Gebiet, das wollen wir nicht. Und wir merken das ja auch schon ein bisschen in unserem Lande, nicht in unserem noch friedliebenden Europa. Nicht, da brauchen wir nicht gleich erst irgendwelche islamischen Länder aufzusuchen, um von dieser Heimatlosigkeit auch etwas in unserem Land zu spüren. Und das spüren wir doch auch schon, dass man diese ganze Sache mit Jesus Christus ja letztendlich gar nicht mehr haben will. Nur, wer Jesus Christus von ganzem Herzen haben will, nicht, der setzt eben sein Wort vor Menschenwort. Nicht, der setzt eben seinen Willen vor die Mehrheit der Bevölkerung. Der sagt eben, dass seine Moral, seine Ethik, seine Verhaltensregeln nicht zeitlos und nicht abhängig sind von der gerade gültigen Gesellschaftsnorm. Nicht, und da sagen dann viele, das geht uns dann doch zu weit. Nicht, wo kommen wir denn da hin? Das kann doch nicht sein, dass Jesus Christus wirklich in allen Bereichen unseres Lebens da mitreden soll. Das geht einfach zu weit. Und der Text lässt es ja letztendlich offen, was mit diesem Schriftgelehrten geschehen ist. Ist er eingestiegen? Ist er nicht eingestiegen? Nicht, wir wollen jetzt nicht darüber spekulieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch ziemlich groß, dass er es nicht getan hat, dass er es wirklich nicht getan hat. Und jetzt kommen wir zu diesem zweiten Modell und zu diesem namentlich nicht genannten Jünger. Ja, und von diesem Jünger, ja, da hat man so den Eindruck, der ist schon fast im Boot drin. Nicht, aber er sagt eben diesen Satz, weißt du, Meister, nur noch dieses eine. Nur noch das zuerst, eben diesen Beerdigungstermin. Und dieses Nur noch das eben zuerst, das ist dieses entscheidende Stichwort. Nicht Herr Jesus Christus, nur noch eben diesen Beerdigungstermin. Könntest du vielleicht die Abfahrt des Schiffes so ein bisschen hinausschieben, um meines Termines willen? Nicht, und das kannst du doch einsehen, Herr Jesus Christus. Das ist doch einleuchtend. Nicht, ist auch Pflicht, ist auch Sitte, ist auch Anstand. Natürlich hat Gott nichts gegen das Normale, gegen das Anständige und gegen das Fromme und gegen das Sittliche. Natürlich hat Gott nichts dagegen. Nur, wenn Jesus Christus einen Termin sagt, nicht, dann geht eben dieser Termin mit seinen Befehlen geht ihm vor. Dann heißt es eben nicht zuerst meine Termine und dann eben die Termine Jesus Christus. Und wir wissen ja, in diesen Kapiteln des Matthäus-Evangeliums, in diesen Kapiteln 5 bis 7, da hält ja Jesus diese geniale, nicht zu überbietende Bergpredigt. Und da sagt er ja genau das, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und so wird euch alles andere zufallen. Nicht? Das Boot fährt ab und Jesus Christus will gehorsam. Nicht? Und wenn Jesus Christus abfährt, dann kann ich nicht sagen, Herr Jesus Christus, warte doch bitte noch einen Moment auf mich. Nicht, dann kann genau das passieren, was sicherlich schon manchen Christen passiert ist, was vielleicht auch uns schon passiert ist. Nicht, das Boot fährt ab, ohne dass wir da drin sind. Nicht, weil wir noch irgendwelche anderen Termine oder noch irgendwelche andere Prioritäten hatten. Und Jesus sagt, das geht eben nicht. Das haut so nicht hin. Und er sagt im Grunde genommen auch, warum. Warum das nicht hinhaut. Nämlich er sagt, wenn du solch ein Verhalten an den Tag legst, dann wird deutlich, wie du zu mir stehst. Entweder bin ich wirklich die Nummer 1 in deinem Leben oder du bekommst mit mir eine Gemeinschaft, bekommst du nicht hundertprozentig hin. Nicht das sagt Jesus Christus also wirklich damit. Und so kann es natürlich sein, liebe Geschwister, so kann es natürlich sein, dass auch wir, die wir ja nun schon viele Jahre in der Nachfolge stehen, dass auch wir präsent Situationen unseres Lebens vor Augen haben, wo wir im Nachhinein schmerzhaft sagen müssen, ja, da hätten wir eigentlich in das Boot einsteigen müssen und haben es nicht getan, aus irgendwelchen Gründen, weil wir vielleicht Wesentliches, Wichtigeres, anderes zu tun hatten. Nicht? Und das Boot ist abgefahren und im Grunde genommen wollte Jesus Christus in diesem Moment von dir, ja, das wollte ich in der Tat von dir, dass du da jetzt in dieses Boot einsteigst. Und wir haben es versäumt. Und auch hier ist es so, auch hier lässt der Text es offen, was mit diesem Jünger geschehen ist. Nicht, ob er wirklich eingestiegen ist oder nicht. Und auch hier möchte man fast sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit hat er es nicht getan. Und seht, wenn wir jetzt diese beiden Möglichkeiten so vor Augen haben, dann ist doch wirklich unsere Bitte. Herr Jesus Christus, lass unser Leben wirklich nicht denen gleichen, nicht die meinen, ohne Heimatlosigkeit da durchzukommen. Lass unser Leben wirklich nicht denen gleichen, ja, die meinen, mit Jesus Christus so an zweiter, dritter, vierter oder fünfter Stelle da durchzukommen. Und wo Jesus wirklich sagt, das haut nicht hin. Sondern lass uns wirklich zu denen gehören, ja, die im abgefahrenen Boot drin sind. Nicht? Und jetzt kommen wir ja zu diesem eigentlichen Modell der Nachfolge. Jetzt kommen wir zu diesem eigentlichen Glaubensmodell. Und es ist ja faszinierend, wie Jesus Christus das macht, dass er quasi so, ja, so in wenigen Sätzen, nicht, dass dieses echte Glaubensmodell mit all seinen Facetten uns wirklich mitteilen kann, damit wir wirklich begreifen und verstehen, was es heißt, ihm zu glauben und ihm zu vertrauen. Im Grunde genommen ist es ja so, bei diesen ganzen Wunder- oder Heilungsgeschichten, die da in Kapitel 8 und folgende geschehen sind, es geht eigentlich immer um Glauben, um Vertrauen. Nicht wie entsteht Glauben, wie entsteht Vertrauen, wie kann das fester werden, wie kann das zunehmen, wie kann das wachsen. Darum geht es im Grunde genommen auch. Und auch eben hier in dieser Geschichte, und deswegen wollen wir uns mal etwas intensiver damit befassen, mit diesem Glaubensmodell. Nicht, und den Herrn Jesus Christus wirklich fragen, Herr Jesus Christus, was erklärst du uns jetzt? Was heißt es jetzt wirklich, dir zu vertrauen, dir wirklich zu glauben in jeder Situation des Lebens, in die du uns hineinstellst? Und jetzt kommt das, ja, vielleicht auch erschütternde etwas. Der erste Satz des Glaubens, Und bitte, merken wir uns das wirklich. Der erste Satz des Glaubens ist, siehe, es kommt ein Sturm. Nicht, und wir sagen, das fängt ja wunderbar an. Siehe, es kommt ein Sturm. Der erste Satz des Glaubens, siehe, es kommt ein Sturm. Und ich denke, das ist etwas ganz Wesentliches, was hier sofort am Anfang steht. Nicht, die Jünger steigen ins Boot hinein, sie wollen glauben, sie wollen vertrauen und es kommt ein Sturm, nicht am Ende der Bootsfahrt, sondern gleich am Anfang der Bootsfahrt kommt dieser Sturm. Und es ist genau der Satz, den Martin Luther schon vor Hunderten von Jahren gesagt hat, als er sagte, so geht's. Kommt Jesus in das Schiff, so wird's nicht lange still bleiben. So geht's. Kommt Jesus in das Schiff, so wird's nicht lange still bleiben. Genau das ist es, liebe Geschwister. Genau das ist. Und wir fragen uns, haben wir uns das so vorgestellt? Haben wir uns das in der Tat so vorgestellt? Was hatten wir für Vorstellungen nicht vom Glauben, vom Vertrauen, als wir da in dieses Boot eingestiegen sind? Und hat man uns das vielleicht auch in manchen Verkündigungen auch nicht ganz anders gesagt? Nicht, dass man gesagt hat, komm du nach Jesus, dann wird alles wunderbar, dann wird alles super, dann hast du deinen Spaß, dann hast du deine Freude, nicht die Glückshormone, die werden dir täglich mitgeliefert, ein Event, ein Highlight nach dem anderen. Und was lesen wir jetzt hier? Es kommt ein Sturm. Der erste Satz des Glaubens, es kommt ein Sturm. Nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, liebe Geschwister, dass wir das begreifen. Es wird stürmisch. Das soll uns jetzt nicht entmutigen, aber wir müssen auch realistisch sein. Es wird stürmisch. Nicht, und manche haben das doch sicherlich auch alles schon erlebt. Nicht, du hättest dir manche Erfahrungen, manche schwierige, belastende Erfahrungen hättest du dir sparen können, wenn du nicht in dieses Boot eingestiegen wärst. Nicht, dein Leben wäre wahrscheinlich weniger kompliziert. Und nun bist du aber in dieses Boot eingestiegen. Alles wird anstrengender, belastender, mühevoller, notvoller und so weiter und so fort. Aber eben ein ganz, ganz, ganz wichtiges Kennzeichen des Glaubens. Es wird stürmisch. Nicht, man ist ja fast geneigt zu fragen, wie kommt das eigentlich? Nicht, das ist ja vollkommen kontraproduktiv. Nicht, da lädt dich Jesus Christus zum Glauben, zum Vertrauen ein und im gleichen Moment kündigt er einen Sturm an. Nicht, und wir wollen uns das mal an einer Person aus dem Neuen Testament deutlich machen, was wirklich passiert, wenn jemand da zum Glauben kommt, wenn wirklich jemand voll dem Herrn Jesus Christus da vertrauen will. Lydia, nicht diese Boutiquebesitzerin aus Philippi, nicht die wir ja alle kennen. Und natürlich lief bei ihr alles normal weiter. Sie war ja eine Geschäftsfrau. Nicht, abends musste die Kasse immer noch stimmen. Nicht, sie hatte immer noch ihre Angestellten. Und das waren damals teilweise auch Sklaven. Nicht, sie musste immer noch ihre Steuern zahlen. Sie musste immer noch ihre Bestellungen aufgeben. Und vieles, vieles andere mehr, was eben halt zum Führen eines Geschäftes gehört. Das war alles noch da und trotzdem war alles anders. Nämlich in dem Moment, wo der Herr Jesus Christus oder der lebendige Gott nach ihrem Leben griff, wo der Heilige Geist bei Lydia Einzug gehalten hat, war plötzlich alles anders. Auch das Normale bekam plötzlich einen ganz anderen Sinn. Nun wissen wir nicht, wie die Lydia, bevor sie zum Glauben gekommen ist, gelebt hat. Besonders was die Ethik und Moral auch im Geschäftsleben anbetrifft, wissen wir nicht. Aber nachdem sie jetzt zum Glauben gekommen ist, jetzt musste sie erst recht ehrlich mit der Steuer umgehen. Jetzt musste sie erst recht ihre Konten in Luxemburg oder in der Schweiz in Anführungsstrichen aufgeben. Jetzt erst musste sie recht ihre Angestellten, die ja zum Teil Sklaven waren, wirklich als Menschen behandeln. Und jetzt musste sie erst recht Gott fragen, ja, was mache ich eigentlich mit meinem Gewinn, den ich aus meinem Geschäft ziehe? Also wir merken schon, es wird schon an manchen Stellen recht kompliziert. Nicht, und dann geht es weiter mit dem Sturm, der langsam schon beginnt. Nicht dieser Mann, dieser Apostel Paulus, nicht, von dem sie das Evangelium gehört hat, nicht, der wird plötzlich ausgepeitscht und landet im Gefängnis. Nicht, und mit diesem Mann, nicht, der ihr geholfen hat, dass sie zum Glauben an Jesus Christus kommt, mit dem wird sie auch noch identifiziert. Nicht, und dann kommt dieses Erdbeben da in Philippi. Paulus und Silas kommen frei. Der Gefängniswärter und seine Truppe kommen da zum Glauben. Nicht? Und dann wird dann eine christliche Gemeinde gebildet, in der die Lydia plötzlich da mittendrin ist. Und die wird sich sicherlich den Club der Christen etwas einfacher vorgestellt haben. Nicht sie, die Geschäftsfrau, er, der Gefängniswärter mit seinem Haus. Ob die sozial miteinander kompatibel waren, wissen wir ja nicht. Nicht, das wissen wir alles nicht. Nicht, und dann kommen noch welche zu dieser Gemeinde hinzu, das lesen wir ja im Philipperbrief. Nicht, und da lesen wir auch etwas Betrübliches. Nicht, von Evodia und Syntyche, glaube ich, hieß sie. Nicht, zwischen diesen beiden muss ja ein enormes Spannungsverhältnis gegeben haben. Nicht, dass der Apostel Paulus sie bitten muss, seid doch eines Sinnes im Herrn, und dass er noch jemanden bitten muss, diesen beiden wirklich beizustehen. Da kann man sich vorstellen, was die Lydia gedacht hat. Das ist aber ganz toll für so eine Gemeindeatmosphäre. Nicht, das habe ich mir doch alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Das ist ja echt anstrengend, echt kompliziert. Und das hätte sie sich alles sparen können. Das hätte sie sich alles sparen können, wenn sie bloß nicht in dieses Boot eingestiegen wäre. Nicht, aber da sehen wir, es wird stürmisch. Es kommen Schwierigkeiten. Natürlich soll uns das jetzt nicht niederdrücken, soll uns das nicht entmutigen. Nicht, wir sehen ja auch etwas Positives an dieser Gemeinde, wo die Lydia drin war. Das war ja eine Gemeinde, die ja hinterher ein besonders intensives, liebesvolles Verhältnis zu dem Apostel Paulus gehabt hat, das so weit gegangen ist, dass sie ihn ja sogar finanziell unterstützt haben. Aber wir merken, liebe Geschwister, wir merken, steigst du in das Boot ein, nicht, bekommst du schon Schwierigkeiten. Nicht, und wir fragen uns, war das klug? War das sinnvoll von dir, von mir in das Boot da einzusteigen? Nicht, und da merken wir, liebe Geschwister, da merken wir, ja, dass Jesus Nachfolge ja auch mit Vokabeln zu tun hat, die wir gar nicht so gerne gebrauchen. Notvoll, belastend, angstvoll, entmutigend. All diese Vokabeln, aber sie gehören dazu. Nicht, und deswegen sind das also die beiden ersten ganz, ganz wichtigen Kennzeichen. Die ganz wichtigen Kennzeichen, dieses erste Kennzeichen, nicht, es wird stürmisch, es gibt Schwierigkeiten. Und nun geht es weiter. Nach dem Sturm haben wir doch gedacht, jetzt wird alles gut. Ja, jetzt kommt der Herr, der ist ja da, der ist ja im Boot, und jetzt wird alles wunderbar. Und was lesen wir als zweiten Satz? Dieser Herr schläft. Der reagiert überhaupt nicht. Nicht, der schläft diesem furchtbaren Schlaf des Souveränen, des Allmächtigen, der über allem steht. Nicht dieser Schlaf, der uns fast zur Verzweiflung bringt. Nicht, und die Jünger werden wohl gedacht haben, wie kann man in solch einer Situation schlafen, wo es unter uns brodelt, wo uns die Panik, wo uns die Angst ergriffen hat. Nicht, wie kann man da wirklich schlafen? Und im Parallelbericht des Markus-Evangeliums, da heißt es ja noch, und der hatte noch ein Kistlein unter seinem Kopf. Nicht, aber es heißt ja ganz klipp und klar, er schläft, er reagiert noch gar nicht. Nicht, und wenn wir jetzt so in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass so manche Glaubensgeschichten ja in Anführungsstrichen mit dem Schlafen Gottes zu tun haben. Nicht der Vater des Glaubens, Abraham. Was hat Gott zu ihm gesagt? Geh heraus aus deinem Vaterland. Ich werde ein großes Volk aus dir machen. Abraham gehorcht, tut das. Fast 25 Jahre hat es den Anschein, als ob Gott schliefe. Bevor Abraham fast 100-jährig den Sohn der Verheißung Isaak in seinen Händen hält. Fast 25 Jahre hat es diesen Eindruck. Nicht, oder denken wir an die Psalmen. Nicht, wo es an einer Stelle mal heißt, steh auf, der du schläfst. Natürlich wissen wir, dass Gott nicht schläft. Aber in manchen Situationen, in manchen notvollen Situationen, bei uns hat es eben so den Eindruck, als wenn der lebendige Gott schläft, als wenn er das Boot untergehen lässt. Und was glauben wir, warum Jesus Christus uns dieses Gleichnis von der bittenden Witwe ja überliefert hat? Warum? Wo also diese Witwe jeden Tag kommt und diesem ungerechten Richter da diese Akte auf den Tisch knallt. Nicht, weil Jesus Christus ganz genau weiß, dass wir in Situationen oder dass er uns in Situationen hineinstellt, genau solche Situation, wie sie jetzt hier beschrieben ist. Er stürmt und Jesus schläft. Jesus reagiert nicht. Und jetzt? Jetzt erst kommen wir. Jetzt erst kommen wir. Aber was macht die Gemeinde? Was macht die Gemeinde im Boot? Was ist die einzige Aufgabe der Gemeinde im Boot? Um Hilfe schreien, flehen, bitten, beten. Das ist die einzige sinnvolle Aufgabe. Ansonsten machen wir nichts Sinnvolles. Und wenn du meinst, du hättest andere Vorstellungen von der Gemeinde, dann lege diese Vorstellung ganz, ganz schnell wieder ab. Wenn du meinst, wenn du lange genug von einer Gemeinde zur anderen wanderst, du würdest dann eine andere finden, du wirst, wenn es um eine echte, wahre Gemeinde geht, du wirst immer, ja, ich sag's mal so ein bisschen, auf diesen trostlosen Haufen zurückkommen, der da steht und um Hilfe schreit. Du wirst die Gemeinde, die wahre Gemeinde Jesus Christus immer in dieser Rolle finden. Nicht, wo sie Panik hat, wo sie Angst hat, was weiß ich, aus Hilflosigkeit, aus Armseligkeit, aus Untätigkeit. Nicht so, wie eben die Jünger das auch hier gesagt haben, hilf uns Gott, wir haben Panik, wir haben Angst, wir kriegen die ganze Sache nicht hin, wir stehen mitten im Wasser, wir gehen unter, rette uns. Das ist wahre Gemeinde Jesu Christi. Und das ist die einzige sinnvolle Aufgabe, den Herrn wirklich in jeder Situation um Hilfe zu schreien, um bitten, um ihn zu bitten, zu flehen und so weiter. Das ist wirklich die einzige Aufgabe. Ist das entmutigend? Ich möchte fast sagen, es ist beruhigend. Warum? Ich bin keine Ausnahme. Ich bin kein Einzelfall. Sondern das ist Standard. Das ist Standard. Glaube ist doch nicht, dass ich da mal ausnahmsweise vor dem Herrn stehe und ihn bitte und sage, Herr, bis jetzt habe ich alles selbst hinbekommen, aber jetzt brauche ich dich mal ausnahmsweise. Nein, nein, das ist eben kein Glaube und kein Vertrauen. Sondern, dass ich in dieser Situation stecke und rufe, Herr, hilf mir, ich gehe unter. Nicht? Und das ist doch gut zu wissen, dass ich mit diesem Hilferuf nicht im Ausnahmezustand bin, sondern dass ich im Zentrum des Glaubens, des Vertrauens stehe. Dass ich so vor Gott stehe, Herr, hilf mir, ich gehe unter. Also was haben wir bis jetzt? Er stürmt, Jesus schläft oder Jesus reagiert noch nicht. Nicht die Gemeinde schreit um Hilfe. Und jetzt kommt erst der eigentliche Höhepunkt in diesem ganzen Glaubensmodell, in dieser ganzen Glaubenserklärung. Jetzt kommt erst der Höhepunkt im vierten Schritt. Aber das sofort am Anfang gesagt. Der Höhepunkt liegt nicht darin, dass der Sturm aufhört. Nein, nein, das ist ja das Faszinierende an dieser Geschichte. Der Höhepunkt liegt nicht darin, dass der Sturm aufhört, sondern der Höhepunkt liegt darin, dass es heißt, und Jesus sprach. Das ist der Höhepunkt. Und Jesus sprach. Dass Jesus jetzt kommt und spricht in deine und meine Not hinein. Das ist ja also der absolute Höhepunkt. Die Situation ist immer noch die gleiche. Nicht, es stürmt immer noch. Die Jünger stehen immer noch mitten im Wasser. Und doch, das ist das Faszinierende, ist alles anders, weil Jesus Christus in diese notvolle Situation also hineinspricht. Und solche Begebenheiten oder solche Situationen haben wir doch sicherlich auch schon erlebt. Nicht die äußere Lage ist die gleiche. Die gleichen Schwierigkeiten, das gleiche Elend, die gleiche Hoffnungslosigkeit. Und doch ist alles anders, weil Jesus in diese notvolle Situation wirklich heil, wirklich hineinspricht. Nicht? Und dass er dieses Wort sagt, ja, warum seid ihr so kleingläubig? Warum seid ihr so furchtsam? Fürchtet euch doch nicht. Und dieses Wort, es ist in der Tat ein Wort aus einer vollkommen anderen Welt und Wirklichkeit. Wenn er das so sagt. Nicht, und aus seiner Welt klingt das ja auch ganz vernünftig und real und auch gut, aber in meiner kleinen Welt, liebe Geschwister, in meiner kleinen Welt, da ist das irgendwie so unrealistisch. Ich möchte doch am liebsten, dass die Not sofort verschwindet. Nicht, aber in seiner Welt klingt das gut und klingt das richtig. Aber das ist der Höhepunkt des Glaubens. Höher kommst du nicht. Nicht, und deswegen ist es wichtig, dass der Glaubende das wirklich erlebt, dass Jesus in seiner Not hineinspricht. Das kann natürlich auf vielerlei Art und Weise geschehen. Nicht? Es kann über einen Gottesdienst geschehen, es kann über einen Hauskreis geschehen, es kann über ein Gespräch mit einem Mitchristen geschehen. Da gibt es viele Möglichkeiten, nicht, wie Jesus in die Not eines Glaubenden hineinsprechen kann. Aber es ist wichtig, dass der Glaubende das erfährt. Und jetzt kommt im fünften Schritt, kommt jetzt das eigentliche Glauben und Vertrauen. Den fünften Schritt könntest du im Grunde genommen jetzt so überschreiben mit Glauben und Vertrauen. Jetzt geschieht eigentlich erst rechtes Vertrauen, wenn ich mitten in dieser Situation stecke. Vertrauen, liebe Geschwister, entsteht nicht, wenn ich da am Ufer stehe und überlege, ja, soll ich einsteigen, soll ich nicht einsteigen. Das haben die beiden auch gemacht. Und wahrscheinlich sind sie nicht eingestiegen. Vertrauen ist auch nicht besonders großartig, ich möchte es mal so sagen, ist auch nicht besonders großartig, wenn ich am anderen Ufer stehe, zurückblicke und für die Zukunft sage, ich vertraue dir, Herr. Vertrauen ist auch nicht, wenn ich emotionsvoll meine Form Lieder singe, sondern Vertrauen ist, wenn ich in dieser Situation stecke, wie sie hier beschrieben worden ist und die ich am liebsten nicht haben will. Das ist dann wirklich Vertrauen. Dass ich da stehe, Herr Jesus Christus, er stürmt immer noch, ich stehe immer noch mitten im Wasser, aber du hast mir wirklich ein Wort des Glaubens, ein Wort des Vertrauens gegeben und ich will dir auch vertrauen, ich will dir auch glauben, auch wenn das vielleicht aus vom Menschlichen her gesehen unvernünftig ist, nicht real ist, aber ich will es trotzdem und ich bitte dich jetzt von ganzem Herzen, bringe du mich mit dem Boot bitte ans andere Ufer. Das ist Vertrauen. Wenn ich mittendrin in dieser Situation stecke, die ich absolut nicht haben will. Nicht? Und es ist auch noch Vertrauen, wenn ich das nur für eine gewisse Zeit durchhalte. Und ich dann wieder zu Jesus Christus komme, zurückkomme und er mir wieder sagen muss, warum bist du so kleingläubig? Warum bist du so furchtsam? Fürchte dich doch nicht. Wir möchten doch nicht mehr unbedingt so vor Jesus Christus stehen, so wie diese Jünger. Nicht, die so erbärmlich um Hilfe da schreien und von Jesus Christus ja auch noch in gewisser Weise da zurechtgewiesen werden, indem er ihnen das so sagt, warum seid ihr so kleingläubig, warum seid ihr so furchtsam. Sondern wir möchten doch vielmehr mutig, klar, erwartungsvoll so vor Jesus Christus stehen. Nein, aber jetzt sind wir im Boot, jetzt stecken wir in dieser Situation, die wir nicht haben wollen. Und Jesus Christus sagt uns immer wieder, warum bist du so kleingläubig, warum bist du so furchtsam. Und dieses kleingläubig heißt er eigentlich kurzgläubig. Das heißt also, ich fange an zu glauben. Und die Strecke, die ich jetzt glaubensmäßig zu gehen habe, ist für meinen momentanen Glauben, die Strecke ist zu lang. Also mein Glaube ist zu kurz. Das heißt das eigentlich. Ich fange an zu glauben, aber die Strecke, die ich jetzt glaubensmäßig zu gehen habe, ist für meinen momentanen Glauben zu lang, also mein Glaube ist zu kurz. Und Jesus Christus ruft den Jüngern zu und ruft auch uns zu, hör nicht zu früh auf mit dem Glauben, hör nicht zu früh auf mit dem Vertrauen. Und dann sagt er noch weiter, und seid nicht furchtsam, und das habe ich jetzt allerdings auch noch nicht gewusst, dass in dem Urtext da ganz anderes Wort steht. Ich meine, wenn ich zu jemandem sage, sei nicht furchtsam, ja, das klingt ja noch, wie soll ich mal sagen, klingt ja noch ein bisschen höflich. Aber da steht feige. Wenn ich aber zu jemandem von Ihnen sage, sei nicht feige, ja, das klingt nicht so angenehm. Aber wenn ich sage, sei nicht furchtsam, sei nicht furchtsam, das geht noch. Aber wenn es heißt, sei nicht feige, das ist schon sehr unangenehm. Nicht? Und mal einige Bibelstellen, wo diese Furcht auftritt, dieses Wort Furcht auftritt und im Grunde genommen wir immer da feige hineinsetzen müssen. So steht es in dem griechischen Urtext, in der Septuaginta finden wir das immer wieder. Nicht? Da heißt es zum Beispiel mal hier, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, den Geist der Feigheit, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Oder in Johannes 14 heißt es, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich, wie die Welt gibt, euer Herz erschricke nicht und seid nicht furchtsam und seid nicht feige. Und dann geht es weiter und aus dem Alten Testament kennen wir ja diese Gideon-Geschichte. Nicht, wo man da mit aller Mühe da die Soldaten zusammengesammelt hat und plötzlich heißt es dann eben von Gott, also da muss ein ganzer Schwung muss da raus. Nicht, und das waren diejenigen, ja, die feige waren. Nicht furchtsam, sondern die feige waren. Nicht? Und dann kennen wir auch von Josua, wo es heißt, sei unverzagt und fürchte dich nicht. Eigentlich müssten wir übersetzen und sei nicht feige. Nicht? Also das war für mich neu, dass für dieses Wort furchtsam eigentlich da feige steht. Und das klingt ja doch schon hart. Aber wir merken eben, Vertrauen, Glauben ist nicht vor der unangenehmen Situation, ist auch nicht nach der unangenehmen Situation, sondern wenn ich mittendrin da stecke. Wenn ich mittendrin in dieser Situation stecke, da entsteht wirklich Vertrauen und Glauben an Jesus Christus. Jetzt haben wir es also. Er stürmt, Jesus schläft, das heißt, er reagiert also nicht. Nicht die Gemeinde schreit um Hilfe, nicht Jesus spricht. Nicht, und dann kommt dieses eigentliche Vertrauen. Und jetzt im sechsten Schritt, liebe Geschwister, im sechsten Schritt, man möchte fast sagen, so als Nachschlag, so als Nachklang kommt die eigentliche Tat. Jetzt erst kommt die eigentliche Tat. Nicht, also wenn Jesus Christus wirklich spricht, ja, dann kommt eben nach dem großen Sturm, kommt eben auch hier diese große Stille. Nicht ein Wort von Jesus genügt und alle Themen sind geklärt. Nicht, aber wie gesagt, im sechsten Schritt wirklich quasi so als Nachklang, diese Tat ist gar nicht mehr das Drama. Nicht, war eigentlich zu erwarten, war eigentlich selbstverständlich. Nicht, und so wird es natürlich auch am Ende sein, wenn er zum letzten Mal spricht und allem satanischen Spuk wirklich ein Ende macht. Und so wird es auch sein, wenn er zu dir einmal das letzte Wort spricht und dich aus der diesseitigen in diese jenseitige Welt holt. Und damit wird ganz deutlich und klar, dass das nur einer kann, nämlich nur der lebendige Gott. Und jetzt der letzte Punkt. Was ist das Ergebnis dieses Textes? Das ist ja auch erstaunlich. Das wird ja nicht von den Jüngern gesagt, sondern von denen, die da herumstanden, die das alles so mitbekommen haben. Die sagen nämlich, die Menschen aber verwundert sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dem Wind und Wellen gehorchen? Aber das ist das Ergebnis, dass eben das Ergebnis des Glaubens nicht immer wieder diese staunende Anbetung des lebendigen Gottes. Und jetzt, liebe Geschwister, wollen wir immer wieder ins Boot einsteigen? Ich hoffe, dass wir es trotzdem wollen. Trotz mancher schwieriger Erfahrungen, belastender Erfahrungen, trotz mancher Anstrengungen, trotz mancher Mühsam, dass wir es trotzdem wollen. Dass wir wirklich immer wieder mit unserem Herrn Jesus Christus in dieses Boot wollen, mit auf seinem Weg. Und jetzt können wir auch verstehen, dass diese Glaubenslieder, die schon vor Hunderten von Jahren da geschrieben oder gedichtet worden sind, nicht, dass diese Glaubenslieder so an Tragkraft und an Schönheit und an Gewicht nichts verloren haben. 468. Da ist das Lied überschrieben mit Gott will's machen. Nicht, das ist von Johann Daniel Hernschmidt. Nicht, der war Pfarrer. Und als Theologiestudent war er Gehilfe der Frankischen Anstalt von August Hermann Francke in Halle. Und er wurde auch später nach Halle berufen als Theologieprofessor und war dann auch Chordirektor der Frankischen Anstalt. Und er hat dieses Lied geschrieben zu Matthäus 8, hier zu diesem Text, den wir heute gehört haben. Und ich will da nur zwei Verse draus vorlesen, die das also recht deutlich machen. Einmal dieser erste Vers. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen drohen und schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Und dann noch der siebte Vers, wann die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Und dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Ja, darum ging es mir mal, um wirklich mal aufzuzeigen, was wirklich Glauben, was wirklich Vertrauen heißt. Und ich denke, diese Geschichte hat es wirklich sehr deutlich gemacht, dass wir damit rechnen müssen, wenn wir wirklich unserem Herrn von ganzem Herzen vertrauen wollen, wir haben mit Schwierigkeiten zu rechnen. Er mag am Anfang erstmal gar nicht reagieren. Wir schreien um Hilfe, wir flehen, wir bitten ihn. Nicht, und dann spricht Jesus in unsere notvolle Situation hinein und wir lernen dann wirklich Vertrauen. Und dann macht er dieser ganzen Situation auch ein Ende und wir können nur staunend vor ihm stehen und ihn wirklich anbeten. Das wollte ich uns mal heute Morgen weitergeben. Amen.